Von David ein Psalm. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet, über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Wer wird auf den Berg des Herrn steigen? Und wer wird an seiner heiligen Stätte stehen? Der unschuldiger Hände und reinen Herzens ist, der nicht zur Falschheit seine Seele erhebt und nicht schwört zum Trug. Er wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm suchen, die dein Angesicht suchen, Jakob. Erhebt ihr Tore eure Häupter und erhebt euch ewige Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore eure Häupter und erhebt euch ewige Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Vater im Himmel, segne dein Wort. Es ist dein heiliges, lebendiges Wort. Durch deinen Heiligen Geist lass es uns zum Segen und zur inneren Speise sein. Amen. Wie kommen Menschen und Gott zusammen? Habe ich mich gefragt, nachdem ich eine Weile über diesen Psalm nachgedacht habe. Es scheint so zu sein, Gott ist weit weg. Ich habe ihn noch nie gesehen. Und wir sehnen uns nach Gemeinschaft. Wie kann die Trennung zwischen mir und Gott überwunden werden? Kann ich die Trennung zwischen mir und Gott überwinden? Konnte ich sie überwinden? Kann ich sie überwinden? Oder bin ich darauf angewiesen, dass Gott es tut? Gott kommt zu mir und ich kann gar nichts tun. Und wenn das so ist, ergebe ich mich in mein Schicksal und warte ab, bis irgendwas passiert. Und ist das vielleicht nur für diejenigen Menschen eine sinnvolle Frage, die sich noch nicht zu Jesus als ihrem Herrn bekennen, sich noch nicht bekehrt haben, noch kein neues Leben haben, die noch nicht ihr Lebenshaus auf Jesus Christus gebaut haben, oder vielleicht doch für uns alle. Ich selbst finde die Frage für mich wichtig: Wie begegne ich Gott und erlebe Gemeinschaft mit ihm, obwohl ich in einer vom Evangelium getränkten Atmosphäre aufgewachsen bin, Gott sei Dank, und früh mein Leben in einem emotionalen, aber auch gut überlegten Gebet Jesus übergeben habe und seitdem glaube, dass der Heilige Geist in mir Wohnung genommen hat und mir die Sicherheit und Zuversicht gibt, dass Gott mein Vater ist und mich liebt durch Jesus Christus. Dennoch muss ich mich doch immer wieder fragen, wie realisiere ich jetzt diese Gemeinschaft? Vielleicht gibt dieser Psalm eine Antwort, wenn du die Frage auch ein bisschen hast. Der Psalm wurde in Israel wohl am ersten Tag der Woche gelesen. Also ein Psalm des Neubeginns. Vielleicht kann er auch für den einen oder anderen von uns ein Psalm des Neuanfangs sein, ein Wort des Neuanfangs. Ein Psalm für den ersten Tag der Woche, ein Psalm, mit dem man etwas Neues starten kann. Dieser Psalm ist sehr poetisch, er ist ein Lied oder ein Gedicht, das merkt man an der bildlichen Sprache. Und er ist wie ein Gedicht in drei Strophen eingeteilt. Erster Teil, Gott ist der Schöpfer. Zweiter Teil, zweite Strophe, die Frage, wer darf zu ihm kommen? Dritter Teil, Gott kommt zu uns und wir werden aufgefordert, ihn hereinzulassen. Schauen wir nochmal den ersten Teil an. Folie, erster Teil. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet, über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Das ist die Voraussetzung für alles andere. die Erde und ihre wunderbare Fülle. Und alle Menschen, die darauf wohnen, also auch ich und du, wir sind Geschöpfe und gehören Gott. Nichts war vor ihm, niemand musste ihm helfen, nichts und niemand als er allein. Dass er die Erde gegründet hat über den Meeren, ist ein poetischer, vielleicht rätselhafter Ausdruck. Vielleicht heißt es, er hat Ordnung geschaffen und einen lebenswerten Raum für seine Geschöpfe, für die Menschen, die er liebt, geschaffen. Gott ist der Ursprung von allem, aber nicht nur eine Kraft, sondern ein persönlicher Gott, der einen Besitzanspruch und einen Besitzrecht auf uns hat. Ihn zu respektieren ist nicht eine Option, man kann es machen oder auch lassen, es ist eine Notwendigkeit. Wer das nicht einsieht oder anders sieht, braucht den Psalm nicht weiter zu lesen. Den wird auch der Rest nicht interessieren. Es ist sehr wichtig, immer wieder klar zu machen, Gott hat uns gemacht und nicht wir selbst. Wir sind auch nicht Zufallsprodukte. Wir sind auch nicht nur in tausendster Generation Nachkommen von Gottes Geschöpfen, sondern ich bin Gottes Geschöpf, er hat mich so gemacht und gewollt. Im letzten Lied haben wir gesungen, Gott, der uns nicht brauchte, will doch eine Beziehung zu uns haben. Und darum geht es hier in diesem Psalm. Er will eine Beziehung haben, eigentlich zu allen 8 Milliarden Menschen, die ungefähr zurzeit auf dieser Erde leben. Überraschend kommt nun die Frage im zweiten Teil, wer wird auf den Berg des Herrn steigen? Die meisten Übersetzungen schreiben, wer darf, und das ist auch der Sinn, wer darf denn auf den Berg des Herrn steigen? Und ja, sagst du, ich will gar nicht auf einen Berg steigen, ich bin kein Bergsteiger. Also wir müssen kurz den Ausdruck Berg des Herrn zu verstehen suchen. Ich glaube, zuerst ist vom Berg des Herrn in der Schrift die Rede bei Abraham, als er seinen Sohn Isaak opfern soll und dann im letzten Moment doch nicht zu opfern braucht, weil Gott ein stellvertretendes Opfer für ihn gibt. Und der Platz heißt in 1. Mose 22, Vers 14, Berg des Herrn. Auf dem Berg des Herrn wird ersehen werden, heißt der rätselhafte Spruch. Aber es heißt, dieser Berg im Land Moria ist Berg des Herrn. Ein Ort der Begegnung zwischen einem Menschen, der sich völlig Gott ausliefert und einem Gott, der ihm alles schenkt. Es ist derselbe Ort, an dem später Salomo den Tempel baut. 2. Chronik 3, Vers 1. Dort baut Salomo den Tempel, den Ort der Begegnung zwischen Gott und Menschen. Der Berg des Herrn ist der Zionsberg und er ist ein Symbol für die Begegnung zwischen Gott und Menschen. Und die geht nicht einfach so. Jeder, der ein bisschen was über den Tempel weiß, Daniel hat vor einiger Zeit darüber gepredigt, der weiß, man kann nicht einfach so reinspazieren. Darum ist hier die Frage verständlich, wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Wer darf kommen? Die Gemeinschaft, die dort geschehen kann, geht nicht ohne ein Opfer. Es ist eine heilige und eine heilige Sache, ein Geschenk. Wer darf dahin kommen? Ich zögere es noch ein bisschen raus und frage, wer will denn dahin kommen? Ich kenne auch viele Menschen, von denen scheint es so zu sein, die wollen überhaupt nicht dahin kommen. Der Psalmist geht aber davon aus, im tiefen Inneren will jeder eigentlich dahin kommen. Jeder will eigentlich irgendwie zu seinem Ursprung, zu seinem Schöpfer, auch wenn er ihn nicht so nennt, wie wir ihn nennen. Menschen sind so geschaffen, dass sie ihren Ursprung und tiefen Sinn des Lebens finden wollen. Kann man auch so ohne das Leben, für David, den Dichter des Psalms, eine undenkbare Frage, kann man ohne Gott leben? Unmöglich. Der Tor spricht in seinem Herzen, also der Dummkopf spricht in seinem Herzen, sagt er in einem anderen Psalm, es gibt keinen Gott. Ich kenne kluge Menschen, die würde ich nicht Dummkopf nennen, die Gott leugnen. Aber dennoch, das ist Wort des Herrn und ich glaube es auch. Eigentlich ist er letztlich doch ein Dummkopf, der davon ausgeht, wir leben ohne Gott in dieser Welt. Das Leben auf eigene Rechnung, unter Missachtung des Schöpfers, ist nicht erfüllend genug, zu schwer, zu unheimlich, zu gefährlich und zu einsam. Man könnte auch sagen, die Welt ist nicht genug, wir brauchen den Schöpfer. Wir wollen auf den Berg des Herrn steigen. Die Frage ist, wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Könnte man nicht sagen, ja, jeder darf, wenn Gott das möchte, diese Gemeinschaft, dann lass doch bitte jeden kommen. Aber jetzt kommen vier schwere Kriterien. Zwei positive, zwei negative. Erstens, unschuldige Hände. Der unschuldige Hände hat, darf kommen. Er hat nichts Böses getan, nie jemandem geschadet, nie jemanden übers Ohr gehauen, nie jemanden gehauen, nie was genommen, was ihm nicht zustand und im Gegenteil nur Gutes getan mit seinen Händen. Wer ist das denn? Ich bin's nicht. Und ich weiß nicht, ob jemand das von sich sagen kann. Der unschuldige Hände hat, der nichts Böses getan hat, der darf kommen. Vielleicht meint jemand jetzt noch, okay, das trifft auf mich, glaube ich, zu. Dann bleiben aber noch drei, es müssen noch drei Türen durchschritten werden. Das reine Herz, der ein reines Herz hat, das saubere Innere, das unvermischte Innere. David Benjamin hat davon zu den Jugendlichen gesprochen. Unvermischt, er hat erzählt, in Indien gibt es nur vermischten Honig. Der ist immer mit irgendwelchen Zusatzstoffen vermischt. Und in Deutschland gibt es reinen Honig, das fand er toll. Also es war nur ein Bild dafür, wenn etwas unvermischt und rein ist, das ist wertvoll und gut. Und wenn es einmal vermischt ist, kann man es auch nicht mehr einfach trennen. Das Herz soll rein sein, sauber, unvermischte Leidenschaft und Hingabe. Könnte jemand sein, der mit ganzem Herzen einer Sache hingegeben ist, wie seiner Familie, seinem Hobby, seinem Fußballverein oder seinem Beruf oder seiner Musik. Aber David hat das Bild ja nicht erfunden und wir können es auch nicht ganz frei interpretieren, sondern David kennt natürlich das Gesetz Moses und da ist ja auch vom ganzen Herzen schon die Rede. Vom reinen Herzen könnte man sagen, im 5. Buch Mose, wo Israel gesagt wird, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von reinem Herzen, von unvermischtem Herzen. Und deswegen heißt das reine Herz, man kann das reine Herz nicht einfach sich jetzt irgendwie denken, irgendein reines Herz, es ist rein, weil es sich nur auf eine Sache konzentriert, aber es blendet Gott aus, dann ist es nicht das reine Herz. Es ist das reine Herz, das Gott liebt mit aller Kraft und den Nächsten wie sich selbst. 5. Mose 6, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Wer hat das denn? Wer hat denn dieses reine Herz? Schade, ich darf nicht auf den Berg des Herrn. Selbst David, der das hier dichtet, realisiert ja, dass er es auch nicht hat. Darum betet er ja im 32. Psalm, wenn du etwas weiter blätterst, brauchst nur zweimal umzublättern, da steht am Anfang, glückselig der Mensch, dem die Schuld vergeben ist. Und als ich von meiner Schuld schwieg, da zerteilten sich meine Gebeine, also da ging es mir sehr schlecht, aber als ich sie bekannte, da hat er sie mir vergeben. Er weiß, dass er nicht von sich aus so ist. Und im 51. Psalm, sehr bekannter, schönes Gebet, schaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in meinem Innern einen festen Geist, weil er weiß, ich habe es nicht und ich kann es nicht selbst schaffen. Die ein reines Herz haben, sagt der Herr in der Bergpredigt, die werden Gott schauen. Wer in sich hineinschaut und horcht, muss immer sagen, ich habe das nicht. Es muss einmal grundsätzlich erneuert werden. Der Herr nennt das eigentlich im Gespräch mit Nikodemus die neue Geburt. Es muss durch ein geistliches Wunder einmal radikal neu gemacht werden. Dann kann es immer noch wieder schmutzig werden auf dem Weg. Das geschieht auch, aber es ist grundsätzlich einmal von Jesus neu gemacht und dann kann es unterwegs erneuert und gereinigt werden. Und dieses Gebet ist sehr wichtig und schön. Schaffe mir Gott ein reines Herz. Wenn ich merke, mein Herz ist nicht ungeteilt, sondern es sind Begierden darin und Bitterkeiten und Egoismus irgendwelcher Art, dann muss ich beten, schaffe mir Gott ein reines Herz. Neu und rein kann es nur werden, wenn Gott ein geistliches Wunder tut. Drittens, der nicht zur Falschheit seine Seele erhebt, heißt es in der Übersetzung, die ich lese. Bei euch mag das ein bisschen anders heißen, aber ähnlich. Es ist aber, ich finde den Ausdruck gut, ich finde gut, diese etwas schwierigen Ausdruck zu lesen, nicht zur Falschheit, nicht zur Eitelkeit seine Seele erhebt, weil im 25. Psalm, da muss man gar nicht umblättern, wenn man eine Bibel offen hat, da sieht man, da steht, ich erhebe meine Seele zu dir, der gleiche Ausdruck, und da steht, es bedeutet volles Vertrauen auf Gott. Im Umkehrschluss heißt das, der nicht zur Falschheit seine Seele erhebt, der nicht auf etwas Falsches, Eitles, Nichtiges vertraut. Man könnte sagen, Götzen. Der nicht auf etwas vertraut, was nicht hält. Der nicht sein Vertrauen setzt auf etwas, das zeitlich ist und zerstörbar. Umgekehrt, der sein Vertrauen setzt auf das, was unzerstörbar ist. Und wer ist das außer Gott, dem Ewigen? Alles vergeht, Gott aber bleibt. Komplettes Vertrauen auf Gott. Psalm 25, Vers 1. Da sagt er ja, mein Gott, auf dich, Vers 2, mein Gott, auf dich vertraue ich, lass mich nicht beschämt werden, lass meine Feinde nicht über mich frohlocken, auch werden alle, die auf dich harren, nicht beschämt werden. Ja, das ist das volle Vertrauen auf Gott. Wer das hat, darf kommen auf den Berg des Herrn. Viertens, wer nicht schwört zum Trug, auch das gibt es, ist ein also vielleicht unterschiedlich übersetzt in euren Bibeln. Natürlich kann man einfach denken, wer die Wahrheit spricht, soll das heißen. Wer nicht Meineide schwört. Ich schwöre, ich habe den nicht gesehen, aber du hast ihn doch gesehen. Aber das ist nur eine kleine Abteilung dieses Ausdrucks, sondern schwören heißt in der Heiligen Schrift, glaube ich, meistens Gott zum Zeugen anrufen für das, was ich sage. Gott, den Namen Gottes benutzen, um dem, was ich sage und will, Gewicht zu verleihen. Und das kann auch heißen, ich rede ständig mit dem Namen Gottes und in Wirklichkeit geht es um mich, weil ich irgendwas erreichen will. Ja, simpel gesagt, ich will, dass irgendjemand endlich mal in die Gemeinde kommt oder ich will, dass jemand sein Leben ändert oder ich will irgendwas erreichen oder ich will gut dastehen und benutze dabei immer den Namen Gottes. Das ist eigentlich schwören zum Trug. Also es ist den Namen Gottes missbrauchen gegen das vierte Gebot oder das wievielte. Wer nicht schwört zum Trug, der darf kommen. So, einfach, wer darf auf den Berg des Herrn kommen? Niemand. Ende der Predigt. Schade. Furchtbar. Aber es geht ja noch weiter. David selbst macht es vor, er sieht seine Unwürdigkeit ein, bittet um Vergebung und Hilfe. Wer hat alle Voraussetzungen erfüllt? Die Antwort ist einfach. Jesus, der Gerechte, der Einzige, der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden und so weiter, dessen unschuldige Hände geheilt haben und ans Kreuz geschlagen wurden. Der das reinste Herz aller Zeiten hatte, dessen Vertrauen zu seinem Vater im Himmel unerschütterlich war und der den Namen Gottes mit der allergrößten Autorität und mit dem allergrößten Recht im Mund führte. Wer sich auf seine Fürsprache verlässt, den nimmt er mit auf den Berg des Herrn. Der bekommt das Recht, Kind Gottes zu heißen. Und das sagt der Psalmist nicht, aber ich glaube, er führt uns dahin, uns das neu bewusst zu machen, wenn du sagst, das weiß ich doch alles schon. Ja. Also, du kannst zu Gott nicht anders kommen, als wenn Jesus dich mitnimmt. Und dann heißt es ja im nächsten Vers, er wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Er wird Gerechtigkeit empfangen. Er hat nicht Gerechtigkeit mitgebracht. Er hat nämlich keine Gerechtigkeit. Nur eine scheinbare, vielleicht relativ etwas größere Gerechtigkeit als sein Nebenmensch. Aber sie reicht vor Gott niemals aus. Und darum wird er nicht, wenn er, ich sage einfach er, irgendjemand, also ich kann es sagen, ich, darum werde ich nicht, wenn ich klar bin und mir das alles einigermaßen klar ist oder mal wieder neu klar geworden ist, werde ich nie irgendwo selbstgerecht auftreten können. Nein, es ist die Gerechtigkeit, die ich habe, ist geschenkt. Sie ist ein Geschenk. Der Segen, den ich habe, ist ein Geschenk. Wer dahin gekommen ist, von dem sagt der Psalmist im letzten Vers dieser Strophe, das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten oder suchen, die dein Angesicht suchen, Jakob. Ich habe ein bisschen nachdenken müssen, warum jetzt auf einmal das Wort Jakob auftaucht. Und eine Predigt ist auch nicht eine Bibelschule, man könnte auch einfach mal was weglassen. Aber ich denke es so, Jakob, der Enkel Abrahams, von dem gibt es viele Geschichten, aber eine ist, und er war ein Schlitzohr, ein Betrüger, ein Gangster. Aber eine Geschichte gibt es, da erscheint ihm nachts in einer unheimlichen Situation ein Mann, der mit ihm kämpft. Und es stellt sich heraus, dass es Gott oder der Engel Gottes. Und Jakob realisiert das im Laufe dieses Kampfes. Und er sagt, ich lass dich nicht los, bis du mich segnest. Und das ist Jakobs stärkste Stelle vielleicht. Und woran ich denke, wenn es hier heißt, das sind die Leute, die nach dir trachten, die sich nach dir sehnen, die, wie Jakob sagen, ich bin ein Gangster. Mir fällt gerade ein, dass Hans-Peter mal darüber gepredigt hat. Der unheimliche Mann, der Engel Gottes, fragt Jakob nämlich, wie ist dein Name? Und er sagt, Jakob. Und Jakob hat die Bedeutung, ein Betrüger. Er musste, das hat Hans-Peter ausgelegt, spontaner Einfall, ich muss vor Gott zugeben, meine Fehlbarkeit und Hilfsbedürftigkeit. Und dann wird alles andere geschenkt. Will ich diese Gemeinschaft haben, will ich auf diesen Berg steigen oder ist mir das zu anstrengend? Die Welt, könnte man sagen, ist nicht genug. Ich will lieber es auf mich nehmen, auf den Berg zu steigen und dabei immer wieder zu erkennen, wer ich bin und Gottes Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Leute, die das realisiert haben, für die öffnet sich jetzt eine neue Welt. Nämlich, jetzt heißt es, der König kommt. Und das, ja, das passt zuerst scheinbar gar nicht zusammen. Es scheint manche Leute sagen, das ist ein anderer Psalm, die sind zufällig später zusammengeklebt worden. Aber ich glaube, das gehört schon zusammen, denn wer da jetzt ist, für den öffnet sich auf einmal die Perspektive, Gott kommt. Der Anfang macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, ist ja die bekannteste Vertonung dieses Psalms. Viele klassische Musiker haben diesen Text vertont. Und in dem Adventslied, das wir jedes Jahr singen, was auch wunderschön ist, wird dieses Bild verwendet. Erhebt ihr Tore eure Häupter, werden die Tore selbst angesprochen, macht euch ganz groß und weit oder umgekehrt, macht Tür und Tor weit auf, damit der König kommt. Das ist auch eigentlich seltsam. David ist ja selbst der König, also er residiert ja in Jerusalem, also er kann sich nicht selbst meinen, wer ist der König der Herrlichkeit? Er sagt es dann selbst, es ist der Herr. Auch seltsam, ist Gott nicht überall? Warum muss er erst kommen? Ich glaube, gemeint ist, er soll eingeladen werden, zu kommen, um zu herrschen. Warum muss man ihn einladen, zu herrschen? Ist er nicht allmächtig und herrscht sowieso? Auch schwierig. Ist Gott nicht allmächtig und macht sowieso, was er will? Ja, aber interessant. Zwingt er dich, Gutes zu tun? Zwingt er die Menschen um uns herum? Nein, er ist allmächtig und er zwingt trotzdem nicht. Seltsam. Er wartet darauf, eingeladen zu werden, zu herrschen. Er will herrschen. Und jetzt kommen wir endlich zu dem Thema König. Ja, vielleicht. Er will herrschen, weil er den Anspruch hat, sowieso, den hat er sowieso immer schon. Jesus, sagt Paulus im Römerbrief, ist dazu gestorben und auferstanden, um zu herrschen, sowohl über Lebende als auch über Tote. Gegen Pilatus, der ihn fragt, bist du ein König? Sagt der Herr, ja. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt, sonst hätten meine Diener mit dem Schwert sich durchgesetzt. Aber eines Tages wird er kommen, er sagt selbst, wartet, ihr werdet mich kommen sehen in Macht und Herrlichkeit mit den Wolken des Himmels und er kommt auf den Ölberg und er wird herrschen, König der Könige, Herr der Herren, Präsident der Präsidenten und Regierungschef der Regierungschefs. Und dann ist nicht mehr die Frage, lädst du mich bitte ein, sondern dann heißt es, in seinem Namen wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen, dass er der Herr ist. Der Herr stark und mächtig, sagt der Psalm, der Herr der Kriegsheere, kann er nicht in die Stadt auch so hineinkommen, das Tor sprengen? Na klar. Aber er möchte, dass ihm die Tür aufgemacht wird. Weil er ein liebevoller König ist. Die Menschen, die sozusagen bereit sind, auf den Heiligen Berg zu steigen, die werden gern die Tür öffnen. Die werden sagen, deine Herrschaft soll kommen und dein Wille soll geschehen. Ihr seht, dass das dann wiederholt wird, zweimal das Gleiche, so wie in manchen Liedern, moderne Lobpreislieder, wo man sagt, muss das jetzt immer alles wiederholt werden? Ja, manchmal muss etwas wiederholt werden, weil es wichtig ist, wird es einfach zweimal gesagt. Wer ist der König? Es ist der Herr. Wer ist der König? Es ist der Herr der Herrlichkeit. Und das ist Davids Bekenntnis. Gott ist der Herr der Herrlichkeit. Er will einziehen. Er wird kommen und ich hoffe, ich muss einige vielleicht enttäuschen, die gedacht haben, dass ich jetzt das alles versuche zu erklären, wann und wo und mit wem kommt Jesus wieder. Das kann man vielleicht auch mal besprechen. Ist auch wichtig. Ich glaube, Joe will auch ein bisschen darüber sprechen demnächst. Aber hier geht es erstmal darum, zu wissen, er hat gesagt, er kommt wieder, er wird kommen und hoffentlich habe ich dann vorher schon mein Knie vor ihm gebeugt und muss es nicht dann erst tun. Und jetzt, heute gilt für mich, jeden Tag zu hören, ich stehe an der Tür und klopfe an, morgen früh Montag. Ich stehe an der Tür und klopfe an und will heute wieder neu in deinem Leben dabei sein und reinkommen, machst du die Tür auf oder machst die Tür zu und sagst, heute einmal ohne dich, König der Herrlichkeit. Das geht eigentlich nicht, aber darum ist es gut, sich das bewusst zu machen. Wenn du sagst, weiß ich alles schon, ich bin schon ganz lange Christ und war eigentlich nichts Neues dabei, was willst du mir heute eigentlich sagen, Hanno Garte? Dann muss ich sagen, finde es selbst heraus. Ich kann dir nur sagen, was mich am stärksten angesprochen hat in dem Psalm, mit dem ich mich natürlich ein bisschen beschäftigen musste. Das Bild des reinen Herzens. Denn das ist, was kein anderer sieht und weiß. Und das ist etwas, wonach ich streben möchte. Und was am meisten angefochten ist. Schaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in meinem Innern einen festen Geist. Ein reines Herz, das den Herrn, den Gott aus ganzem Herzen, ganzer Kraft liebt und den Nächsten wie sich selbst. Das Störende, die Sünde, das Armselige wahrnimmt und verurteilt in sich selbst. Immer, also in sich selbst und den Herrn um Hilfe bittet. Dieses reine Herz. Dazu brauche ich gute Vorbilder, in der Gemeinde, aber auch vielleicht woanders. Ich brauche Korrektur durch verantwortungsvolle Menschen, Glaubensgeschwister. Es können auch andere Menschen mal sein, die mich korrigieren. Ich brauche das Idealbild des Christus vor Augen. Dazu lese ich am besten die Heilige Schrift und höre auf die Verkündigung. Und ich brauche Zeit zum Gebet in der Stille. Ohne das wird das Projekt Reines Herz nicht gelingen. Also das ist mein persönlicher Favorit aus diesem Psalm. Das reine Herz wäre sehr schön, denn die Welt ist nicht genug. Wenn du sagst, ich bin noch nicht auf den Berg gestiegen, dann schlage ich dir eigentlich das Gleiche vor. Beschäftige dich mit Jesus. Lerne nicht irgendwelche Regeln auswendig. Was muss man tun, wenn man Christ werden will? Ja, du kannst tun, so viel du willst. Dadurch wirst du nicht das Ticket kriegen für den Heiligen Berg, sondern beschäftige dich mit Jesus und bete um das reine Herz. Beten wir um unschuldige Hände, ein reines Herz, ein festes Vertrauen auf Gott, ein immer neues Bewusstsein der Heiligkeit Gottes und immer jeden Morgen darum, dass der König der Herrlichkeit heute in meinem Leben regiert. Amen.